grüße euch alle ganz herzlich an diesem schönen, heißen Sonntag. Auch die, die am Zoom da beteiligt sind, grüße ich auch. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht, aber schön, dass ihr alle da seid. Auf dem Predigtplan steht für heute Gastredner, Gastprediger. Und heute Morgen hat mich jemand im Spaß gefragt, bist du der Gastprediger, der heute kommt? Und beinahe komme ich mir so vor, nach dieser Trennung, die ja zwangsweise herbeigeführt wurde, sind wir gar nicht hier gewesen. Und so komme ich mir fast vor wie ein Gastredner. So, ich möchte zu Anfang noch beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt dein Wort öffnest für unsere Herzen und dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, damit wir daraus Kraft und Zuversicht und Trost schöpfen, so wie du es für uns vorgesehen hast. Ich danke dir dafür. Amen. Wir wollen zum Einstieg in die Predigt einmal das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander lesen, auch beten, wie es einer haben möchte. Also, wir machen das gemeinsam, ich dirigiere das dann ein bisschen. Ich glaube an Gott, ihr dürft ruhig mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn wir das einmal näher betrachten, dieses Glaubensbekenntnis, so finden wir darin das ganze Evangelium enthalten. Da ist erst die Rede von dem Schöpfervater, dann von dem Gottessohn bis zum Heiligen Geist. Alles enthalten, was zum Evangelium gehört, ist in diesem Glaubensbekenntnis. Wunderbar. Und im Neuen Testament kommt der Begriff Evangelium über 100-mal vor und bedeutet, wie wir alle wissen, gute Nachricht oder frohe Botschaft. Das ist es wohl. So ist es uns allen bekannt. Ich habe aber gelesen, dass es eigentlich übertragen, übersetzt Siegesbotschaft heißen würde. Was ja auch umfassender noch das beschrieben, was das Wort Gottes darunter versteht. Siegesbotschaft. Und diese Siegesbotschaft soll auf Befehl von Jesus Christus in alle Welt getragen werden. Und das nennen wir dann den Missionsbefehl. Wollen uns jetzt einmal erst eine dreifache Bedeutung des Evangeliums anschauen. Dreifache Bedeutung des Evangeliums. Erstens, erste Bedeutung, das Evangelium der Gnade Gottes. Jesus Christus kam, starb für die Sünden der Welt. Er stand von den Toten auf, brachte die Rechtfertigung für alle, die sich ihm ausliefern. Der zweite Bedeutung, das Evangelium des Reiches Gottes. Von den Propheten schon im Alten Testament verkündigt, von Jesus Christus bestätigt und kommend mit seiner Wiederkunft. Und die dritte Bedeutung, das ewige Evangelium, Verkündigung des göttlichen Gerichtes über diese Welt und ihren Fürsten. Das ist alles in allem das eine Evangelium mit seinen verschiedenen Aspekten, das in seiner Gesamtheit dafür gegeben wurde, dem von Gott getrennten Menschen das Gnadengeschenk der Erlösung aus seinem gottlosen Zustand anzubieten. Ein zweiter Hauptgedanke, Wirkung oder Weg und Wirkung des Evangeliums. Dazu betrachten wir Auszüge von zwei biblischen Berichten aus der Apostelgeschichte. Zunächst Kapitel 2 ab Vers 14 aus der Pfingstpredigt des Apostel Petrus und ich lese aus der Schlachterübersetzung. Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Und dann folgt die Auslegung der Schrift, ausgehend vom Alten Testament, was sie ja alle kannten, bis hin zu dem, wer Jesus Christus war und was mit ihm geschehen ist und warum das geschehen musste. Also das Evangelium hat er ihnen gebracht. Und lesen wir weiter in Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Als sie das hörten, wow. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das Evangelium wurde verkündigt. Und wenn wir diese Predigt lesen, da war was drin. Alsbald danach lebten sie das neue Leben auch aus, indem sie beständig in der Apostellehre und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und den Gebeten zusammen waren. Und so bildeten sie die erste Gemeinde. Das war also die Auswirkung des Evangeliums aus der ersten Versammlungsevangelisation. Riesige Menschenmenge war ja dort versammelt. Und da hat Petrus die erste Versammlungsevangelisation gehalten. Lesen wir nun einmal Auswirkungen des Evangeliums als der ersten persönlichen Evangelisation. Auszüge aus dem Bericht von dem Kämmerer aus Äthiopien, sicherlich allen bekannt. Dieser Kämmerer war ja nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Er wusste also von dem Gott Israels und wusste, dass Jerusalem diese besondere Stätte war. Dort kaufte er sich eine Bibel in Form einer Tora-Rolle, also das Alte Testament. Auf dem Heimweg nach Äthiopien las er halblaut vor sich hin den Propheten Jesaja, was er natürlich nicht verstehen konnte. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das war der Kämmerer, der dort las im Worte Gottes und nichts verstand. Philippus nun, der zu dieser Zeit in Samarien wirkte, wie das Wort uns weiter berichtet, wurde vom Engel des Herrn aufgefordert, zur bestimmten Stunde an eine bestimmte Straße zu einem bestimmten Wagen zu gehen. Und Gottes Geist leitete ihn dahin zu dem Wagen des Kämmerers. Dort hörte er nun den Kämmerer diese Stelle lesen und fragte ihn, sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und haltet sich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu, hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und jetzt kommt für mich ein so gewaltiger Vers. Da tat Philippus seinen Mund auf. Da ging's los. Da hatte einer die Frage, was ist da los? Und dann kommt das Zeugnis. Er begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Wege weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen hinab in das Wasser. Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, wurde Philippus vom Geiste des Herrn entrückt, so steht es in den Berichten der Bibel. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Die Wirkung des Evangeliums in der Anwendung bringt Freude. So war es am Anfang der Mission und es begann ja in Jerusalem und in Umgebung. Und dieser Auftrag wurde über die Jahrhunderte hinweg auf verschiedenste Weise ausgeführt und ist bis heute unverändert so geblieben. Die Verkündigung des Evangeliums als die große Siegesbotschaft, denn nach Römer 1, 16, 17 ist das Evangelium die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das Evangelium, die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Nun einmal der dritte Hauptgedanke, der Anspruch des Evangeliums. Der Anspruch. Das Evangelium will verkündigt und gehört werden. Es will verstanden und geglaubt werden. Es will bezeugt und gelebt werden. Der erste Gedanke, das Evangelium will verkündigt und gehört werden. Wir wissen aus der Schrift, dass der Glaube aus der Verkündigung des Evangeliums kommt. Und Paulus fragt dabei, wie sollen sie aber das Evangelium hören, wenn sie keine Verkündiger dafür haben? Und ich bin so dankbar, dass wir einen Verkündiger dafür haben und nicht nur einen. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie selber nicht daran glauben? Was verkündigen sie nur, wenn sie selber nicht daran glauben? Petrus, gerade erst mit dem Heiligen Geist erfüllt, verkündigte das Evangelium als Predigt und viele aus der Menge hatten gehört. Das Evangelium will verkündigt und gehört werden. Aufgabe vollmächtiger Verkündigung ist es, das Evangelium zu predigen. Das rechte Hören ist nicht menschliches Tun. Es wird vom Geist Gottes gewirkt. Lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Hören wird vom Geist Gottes gewirkt. Der zweite Gedanke, was der Anspruch des Evangeliums ist, es will verstanden und geglaubt werden. Also erstes will verkündigt und gehört werden, es will verstanden und geglaubt werden. Es geht einmal erst verstandesmäßig los. Nach der Pfingstpredigt von Petrus geschah da Folgendes. Als sie die Predigt hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen, was sollen wir tun, liebe Männer? Auch der Kämmerer war tief betroffen, nachdem der Philippus ihm das ganze Evangelium erklärt hatte. Und was bekennt Petrus in Johannes Kapitel 6 auf die Frage an die Jünger, ob sie auch weggehen wollten? Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ist schon erstaunlich, auf diese Aussage hin von dem Kämmerer war der Philippus wirklich überzeugt, der hat es verstanden, der wusste, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, das hat er verstanden. Es will verstanden und geglaubt werden. Das Evangelium will treffen ins Herz, will durch Mark und Bein gehen, will zu einer inneren Entscheidung führen. Dazu wird es gelehrt, verstanden und geglaubt. Dritter Gedanke, was das Evangelium will, es will bezeugt und gelebt werden. Was sollen wir tun, war die Frage der Jerusalemer. Da sprach Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was sollen wir tun? Das muss eine Folge des Evangeliums sein. Was bedeutet es für mich? Was sollen wir tun? Bei dem Kämmerer war es so, als sie auf dem Wege weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Philippus fragt ihn, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das war für den Philippus Das Stichwort ließ den Wagen anhalten, sie stiegen beide ins Wasser, Philippus taufte den Kämmerer. Aufgrund dieses Bekenntnisses hin. In beiden Fällen war die erste Reaktion auf die Errettung, getauft zu werden, was uns zeigt, dass die Lehre von der Taufe auch Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums war in diesen Fällen. Damit spanne ich einmal den Bogen zu uns heute. Am Evangelium hat sich nichts verändert, denn es bleibt in alle Ewigkeit. Es gibt kein anderes Evangelium als das der Bibel. Und damit hat sich auch an dem Weg zur Rettung nichts geändert. Er bleibt unverändert bestehen. Jesus allein ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als ausschließlich durch ihn. Das Evangelium muss nicht mit der Zeit gehen. Es bleibt, wie es ist, wie es im Worte steht. Es braucht keine Veränderung. Und wer es verändern will, der verkündigt ein anderes Evangelium. Und darüber spricht Paulus zu den Galatern, wer das tut, der ist verflucht. Boah, wer ein anderes Evangelium bringt als das wahre, aus der Bibel stammende Evangelium, der ist verflucht. Wow. Jesus ist allein der Weg. Und dann heute hört man dann, ja, ihr mit eurem Absolutheitsanspruch, den haben ja schließlich die Mohammedaner auch. Wir bleiben dabei, er ist alleine der Weg. Wie war das nach der Pfingstpredigt des Petrus? Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, am gemeinsamen Gebet. Tag für Tag kamen sie im Tempel zusammen, einmütig. Und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit großer Freude, steht dort, und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie kamen mit großer Freude zu gemeinsamen Mahlzeiten. Ich lese es heute in einem Buch, das heißt, das Evangelium kennen und genießen. Genießen. Oh, wie vieles ist dem Wort Gottes gegeben, was wir genießen dürfen. Und wie war das bei dem Kämmerer, als sie aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Habt ihr schon einmal einen Christen gesehen, als er zum Glauben kam, dass er traurig war? Dass er traurig war darüber, dass er zum Glauben gekommen ist? Das gibt's gar nicht. Mehr wurde von dem Kämmerer nicht mehr berichtet. Der zog seine Straße fröhlich. In beiden Betrachtungen, der beiden Wege deutlich zu erkennen, es ging mit großer Freude weiter. Jerusalem, wie sie alle zusammenkamen, und der Kämmerer auf seinem Wagen hatte Freude und zog weiter. Man muss sich das mal vorstellen, der kam ja nicht mit einem Geländewagen daher, SUV, sondern der kam ja mit einer riesen Karawane. Und dann hält er die Karawane an, steigt mit dem Philippus da runter und lässt sich taufen. Vor all den seinen ganzen Sklaven und was er alles bei sich hatte. Minister und was alles. Gewaltig. Zum Schluss auch noch ein Gedanke zur Taufe, von der ja in den beiden Berichten geschrieben ist. Der Taufunterricht gehört demnach zur Verkündigung des Evangeliums. Untrennbar dazu. Aber die Taufe rettet nicht, sondern sie soll bezeugen, dass ich errettet bin. Sie rettet nicht, sie soll bezeugen, dass ich errettet bin. So geht es auch aus den beiden Berichten, die wir gesehen haben, hervor. Durch die Taufe soll unserem Glauben öffentlich Ausdruck verliehen werden, nämlich dass wir eins geworden sind mit Christus, dass wir für ewig mit ihm verbunden sind. Was will also das Evangelium? Es will verkündigt und gehört werden, es will verstanden und geglaubt werden und es will bezeugt und gelebt werden. Zusammenfassend kann man sehen, dass es sowohl bei der Pfingstpredigt des Petrus als auch bei dem Kämmerer aus Ägypten so war, Das Evangelium wurde ihnen verkündigt, gehört, verstanden und geglaubt und danach sofort bezeugt und gelebt. In diesen beiden Berichten lesen wir auch davon, dass die Getauften große Freude hatten an dem neuen Leben, was sie nun bekommen hatten. Und dies alles darf, kann und muss ja auch heute noch geschehen. Und wo es geschieht, wird Freude sein. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass du dein Evangelium gegeben hast, dass es Fleisch geworden ist in Jesus Christus und dass wir verstehen und erkennen durften, dass du es bist, der du den Weg für uns geebnet hast zum Vater. Und wir dürfen heute Vater im Himmel sagen. Hab Dank dafür für dieses große Gnadengeschenk. Danke, dass du mit uns bist, auch an diesem Tag. Amen.